Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kennen. Und das Überraschende dabei das ist, dass anhand er dieser Geschichte anhand etwas sehr sichtbar wird, was sich über eine lange Zeit, also seit etwa 1500 grob gesagt, des Umgangs entwickelt mit den Bienen, dass nämlich das ist eine ganz alte Art Geschichte. Spaltung entsteht des Menschen, der mit den Bienen umgeht, die ständig zunimmt. Und dass er beschreibt, wie die, es gibt so gewisse Punkte in der Geschichte der Imkerei, wo neue Entdeckungen gemacht werden. Also die größte Entdeckung war nämlich die, dass der König eine Königin ist. Also das war, wurde immer angenommen, lange, das wissen Sie alle nicht, es gibt den Bienenstock mit den bis zu 40.000 Bienen, Arbeiterbienen und Drohnen, die männlichen Bienen, und dass da ein Zentrum ist, und lange wurde wirklich ganz fest, war man der Überzeugung, das ist ein König, das kann ja nicht anders sein. Und das war eine sehr ernüchternde Entdeckung, die waren sehr erstaunt und überrascht und ernüchtert, dass der König eine Frau ist, eine weibliche Biene. Ja. Also das wusste man lange wirklich nicht. Und die Biene war das erste Tier, das unter dem Mikroskop seziert worden ist, also das wurde getötet und analysiert unter dem mikroskopischen Blick, also in die Einzelteile zerlegt. Also dieses Denken, dass man etwas anschaut und zerlegt in Einzelteile, um dann irgendwelche Schlüsse zu ziehen, das ist anhand der Bienen zum ersten Mal erprobt worden. Und diese Imker, ist ein absolutes Phänomen, die hatten wie zwei Seiten, die immer stärker auseinandergedriftet sind, aber es waren dieselben Menschen. Also es gibt einen berühmten Imker Huber zum Beispiel, hat er geheißen in der Geschichte, der war blind sogar, der ganz wichtige Entdeckungen gemacht hat und der eine unglaubliche Liebe hatte für die Bienen, für seine Bienen, richtig der Bienenvater, ja, und gleichzeitig nicht davor zurückgeschreckt ist, immer tiefer in den Organismus der Bienen einzugreifen, mit der Königin experimentiert hat. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber heute wird teilweise mit äußerst brutalen Mitteln die Bienenzucht betrieben. Also Königinnen werden künstlich befruchtet in einer Maschine. Es werden fremde Königinnen eingesetzt in ein anderes Bienenvolk, weil die Königinnen gezüchtet sind aus sogenannten starken Völkern, die viel Ertrag bringen, die zum Teil importiert werden, aus anderen Kontinenten sogar. Und man weiß auf der anderen Seite, dass ein Bienenvolk eine Einheit ist und die Königin das Zentrum ist. Und damit man eben eine fremde Königin einsetzen kann, muss die alte natürlich getötet werden. Und es muss auch die ganze Brut dieses Stocks herausgeschnitten werden und vernichtet werden. Und so lange sind dann diese Bienen ohne Königin, bis die das merken und so verzweifelt sind, weil sie vom Aussterben bedroht sind, dass sie eine neue Königin akzeptieren, mehr oder weniger, die muss aber in einen kleinen Käfig eingesetzt werden, weil es lange dauert, bis sie das überhaupt akzeptieren. Und alles unter dem Motto der Optimierung, der Ertragssteigerung und so weiter. Und auf der anderen Seite eben diese Zuneigung zu diesem Phänomen Bienenstock, zu den Tieren, zu diesen Bienen, die auch heute Imker absolut noch haben. Also das ist gar keine Frage. Und es gibt viele, man muss da auch differenzieren. Es gibt Kleinimker, die das natürlich nicht machen, diese ganz brutalen Eingriffe. Aber die wissen, dass die industrielle Imkerei natürlich da mit äußerst brutalen und rücksichtslosen Methoden vorgeht. Und Sie wissen auch, Bienen sind ein riesiges Thema, weil man natürlich Angst hat durch das sogenannte Bienensterben, dass wir da mal verhungern, das ist etwas übertrieben, weil nicht alles muss bestäubt werden von den Bienen, aber wirklich viel. Und dass es diese sogenannte Varroamilbe gibt, diesen Parasit, der eingeschleppt worden ist auch und der einfach viel stärker ist als unsere Honigbienen, die wir bei uns haben. Der kommt in Asien, gibt es eine Symbiose, da können die Bienen leben miteinander mit diesem Parasit. Bei uns ist er so stark, dass er wirklich Bienen ganze große, starke Völker zum Sterben bringt, weil die sich nicht mehr weiter fortpflanzen können. Und das Bienensterben hat auch noch andere Gründe. Man weiß es eben gar nicht so genau. Und Horst Kornberger hat jetzt in einer sehr künstlerischen und übergreifenden Art das geschildert und entwickelt und zeigt, dass im Grunde genommen auch die Varroa, das Vorgehen der Varroa-Milbe, die ja sich auf Kosten der Bienen vermehrt und ernährt, dass dies auch sehr kurzsichtig ist, weil nämlich die Varroamilbe auf die Bienen angewiesen ist. Und wenn sie so weit sich entwickelt, dass die Bienenstöcke sterben, entzieht sich auch die Varroamilbe ihre eigene Grundlage langfristig. Ja, das weiß sie natürlich nicht, weil sie ein Tier ist, aber es ist eine Analogie. Also Kornberger sagt dann ganz klar, ja, das machen wir ja auch. Wir entziehen uns in unserem Umgang mit der Natur, wenn wir so weitermachen, unsere eigene Lebensgrundlage. Und man kann jetzt, seine große Frage ist jetzt, wie, also einerseits konkret bei den Bienen, aber auch allgemein, wie reagieren wir darauf? Also wie, es gibt da wie zwei Wege, entweder, und das ist sehr verbreitet, auch bei den Imkern immer noch, aber mit vielen Fragen zunehmend, wir bekämpfen die Varroamilbe mit Gift, mit was weiß ich, vergiften den Honig damit häufig, oder, das ist dann sein Ansatz, wir versuchen zu verstehen, was die Varroamilbe uns zeigen will. Und ich würde jetzt Dieter Fuchs bitten, einen ersten Text mal zu lesen, dass Sie den Originalton haben, seines Ansatzes, der schon etwas aus, also im ersten Teil wird eben die ganze Bienenimkereigeschichte dargestellt und dann kommt mehr die philosophische, künstlerische Darstellung dieser Frage. Und in diesem ersten Text, den wir lesen, werden Sie sehen, wie er vorgeht, also wie er denkt, was sein Anliegen ist.
Guten Morgen auch von mir. Ich möchte noch kurz, bevor ich lese, von Horst Kornberger, dem Autor, grüßen. Mit dem hatten wir gestern Abend eine Veranstaltung zu dem Buch im Mendelssohn-Haus. Die war etwas größer angelegt und auch technisch aufwendiger, nämlich mit einer Live-Zuschaltung via Skype. Das ist heute einfach aus technischen Gründen nicht möglich, organisatorisch. Horst Kornberger ist ein gebürtiger Österreicher, der aber vor jungen Jahren schon in den englischen Sprachraum ausgewandert ist, in seit 20 Jahren in Westaustralien lebt und das Buch auf Englisch geschrieben hat, weil er mittlerweile auch Englisch philosophiert, sage ich einmal. Er spricht sehr gut Deutsch. Aus dem Grund musste das aber übersetzt werden und das habe eben ich gemacht. Der entscheidende Ansatz von Horst Kornberger, wenn Sie das Buch anschauen nachher, ich glaube, es ist gleich rechts hier am, da hinten ist der Stand. Es hat den Untertitel Von der Bienenkrise zur Ökologie des Mitgefühls. Das ist der, im Grunde der Ansatz, den er verfolgt in einem Satz. Wir haben die Bienenkrise, die ein Zeigefinger, ein Warnruf der Natur ist, höchste Zeit, jetzt etwas zu ändern, weil wenn es so weitergeht, dauert es nicht mehr lange. Es verschlechtert sich ja auch immer schneller in allen Bereichen, das wissen Sie. Von einer, wie er das nennt, reduktionistischen wissenschaftlichen Denkweise, einer neuzeitlichen eigentlich, die alles zerkleinert, zerteilt, um es zu verstehen, aber auch zu nutzen, auszubeuten, um Erträge zu steigern, die Lebensqualität zu verbessern, aber auf Kosten eben unserer Umwelt, der Natur. Und die andere Denkweise oder Paradigma, wie Kornberger das nennt, ist hin zu einer Ökologie, einem Umgang des Mitgefühls, der erkennt und versteht, was ist das Wesen der Natur, was ist das Wesen einzelner Tierarten, wie kommen wir letzten Endes zu dem Begriff, sage ich jetzt, zu einem artgerechten Umgang mit den Arten. Und er sieht eben im Umgang mit den Bienen über die Entwicklung der Jahrhunderte, das ist eben auch hier beschrieben, einen immer artfremderen Umgang mit den Bienen, was eigentlich logischerweise zur Zerstörung der Art führt, dementsprechend zur Zerstörung ihrer Funktion in der Natur, der Bestäubung nämlich, der Vermehrung, der Fruchtbarmachung. Das heißt, im Grunde müssen wir weg von dem Denken des Zerteilens hin zu dem Gefühl des Einigens natürlicher Kreisläufe und Zusammenhänge, und diesen Umgang lernen wir über eine Empathie, ein Mitgefühl. Dieses Denken, ich lese jetzt das Kapitel Bienenrahmen und Denkrahmen. Bienenrahmen sind auch den Bienenvölkern, dem natürlichen Schaffen des Bienenstocks zwängt es einen Rahmen, der architektonisch von der Bauweise, Sie alle kennen diese rechteckigen Kästen, diese Kisten, die überall in der Landschaft stehen, wenn sie noch stehen, wenn die Völker noch überhaupt Nahrung finden. Diese rechteckigen Rahmen sind eine Erfindung gewesen, ich glaube von dem Huber sogar, der gerade anklang, François Huber, der Bienenstock, den Bienen selbst bauen, ist nicht rechteckig, der hat keine Winkel, der ist, hat eine runde Form und wird von den Bienen eigentlich selbst erzeugt. Das Kapitel heißt jetzt Bienenrahmen und Denkrahmen. Rechteckige Bienenrahmen und vorfabrizierte Wachsböden markieren den Beginn der modernen Bienenhaltung. Beide entstammen einer Kombination von wissenschaftlichen Erkenntnissen und kommerziellen Überlegungen und bringen ein fremdes Element in den Bienenstock. Bienenrahmen kamen als erstes und zwangen die herzförmige Wabe in rechtwinklige Formen. In der Natur fallen Form und Funktion zusammen. Ein Vogelnest und ein Kaninchenbau sind dem Leben ihrer Bewohner angepasst. Das gilt sogar noch mehr für die Bienen, die ihre Behausung ja wortwörtlich aus ihrem Körper absondern. Die Form der Wabe drückt ihre Natur, ihr Wesen aus. Sie ist ein gemeinschaftliches Kunstwerk, das mit der Produktion von Wachs beginnt und seinen Abschluss in Skulpturen findet, die den Eigenschaften von Honig und Wachs gleichermaßen entsprechen. Diese kunstvolle, organisch abgerundete Struktur in rechtwinklige Rahmen zu quetschen, torpediert den Selbstausdruck der Bienen. Unterdrückung wird zur Schikane, wenn den Bienen dann vorgefertigte Wachsböden aufgezwungen werden. Den Bienen den Großteil ihrer Wachsproduktion wegzunehmen, bedeutet ein Überschreiten der Grenze. Die Anbringung von Rahmen verändert die Form dessen, was gebaut wird. Vorgefertigte Böden verändern den Prozess der Wachsherstellung als solcher. Bienen sind dazu gemacht, Wachs abzusondern. Das ist weder Arbeit noch Zeitvertreib, sondern Teil ihrer Natur- und ihrer umweltorientierten Tätigkeit. Die Quelle des Bienenwachs ist die süße Flüssigkeit, die von Blüten abgesondert wird, hergestellt in der lebenden Raffinerie der Pflanze. Dieser Nektar wird im Körper der Biene in Honig und Wachs getrennt. Das, was zu Honig werden soll, gelangt in den Magen, um später hochgewirkt zu werden. Was zu Wachs werden soll, gelangt in den Blutkreislauf und wird in Form von Wachsschuppen auf das Abdomen der Biene abgesondert. Diese Schuppen werden von Arbeiterkolleginnen entfernt und gekaut. Wenn das Wachs schließlich an die Wabe geklebt wird, ist es durch den Körper einer Biene und den Mund einer zweiten gewandert. Der Vorgang der Wachsherstellung ist faszinierend. Was in der Biene zunächst getrennt wird, vereinigt sich in der Wabe. Zu Honig gewordener Nektar wird in zu Wachs gewordenem Nektar gelagert. Die Wabe ist aber mehr als nur ein Vorratslager. Sie ist der gemeinsame Leib des Bienenstocks. Eine interne Schale, ein Kunstwerk, ein Zuhause, ein Buch und ein Schoß. Honigwaben herzustellen ist das uralte Privileg des Bienenstocks. Wenn man aber den Profit im Auge hat, ist der Wabenbau kontraproduktiv. Die Zeit und die Energie, die großzügig der architektonischen Konstruktion gewidmet werden, könnte man ja gut anderswo einsetzen. Deshalb, in Anführungszeichen, befreit man die Bienen von der lästigen Wachsverarbeitung und die dadurch gewonnene Zeit steht für die Honigproduktion zur Verfügung. Hier prallen kommerzielle Logik und Ökologik aufeinander. Für den Bienenstock ist die Fähigkeit, Waben herzustellen, synonym mit seiner Fähigkeit, seinen eigenen Leib, den Volkskörper, zu errichten. Die Verwendung vorgefertigter Böden hemmt die Kreativität der einzelnen Bienen und verhindert ihren Zusammenschluss zu einem gemeinschaftlichen Körper aus Wachs, was ein weiterer Angriff auf ihre enge Verbundenheit ist. An dieser Stelle kann uns das Leid der Bienen eine Metapher für unsere eigene Notlage liefern. Was wir den Bienen antun, tun wir uns selbst an, wenn wir die abgerundete Universalität des menschlichen Geistes in den rechtwinkligen Rahmen des Intellekts pressen. und dem festgefügten Boden von Paradigmen erlauben, unseren kollektiven Selbstausdruck zu behindern. Genau wie es in der Natur der Biene liegt, Wachs abzusondern, liegt es in der Natur des Menschen, neue Ideen zu haben, alternative Ansätze zu entwickeln und innovative Lösungen zu finden. Bienen errichten ihre Wabe aus dem Wachs des eigenen Körpers. Wir errichten unsere Zivilisation aus dem formbaren Wachs unseres Geistes. Was die Individuen denken, imaginieren, erfinden und herstellen, ergibt zusammengenommen den gemeinschaftlichen Körper, den wir Zivilisation nennen. Und diese Zivilisation steckt genauso in maßregelnden Überlegungen fest wie die Wabe in ihrem rechtwinkligen Rahmen und wird genauso von Paradigmen eingeklemmt wie die Biene von vorgefertigten Zellen. In unserer alles erstickenden Denkungsart bleiben kollektive Möglichkeiten unrealisiert und individuelle Fähigkeiten ungenutzt. Alle Paradigmen verändern sich im Lauf der Zeit. Sie sind temporäre Sichtweisen und deshalb notgedrungen einseitig. Indem sie sich auf einen Aspekt der Realität konzentrieren, ignorieren sie einen anderen. Paradigmen können nicht anders, als jedem ihrer Erzeugnisse den Stempel dieser innewohnenden Parteilichkeit aufzudrücken. Ihre bedeutendsten Errungenschaften sind deshalb auch die einseitigsten. Die Meilensteine der einen Epoche werden zu Mühlsteinen um den Hals der nächsten. Newtons schwerkraftbetriebene Weltmaschine gehört dabei zu den Schwergewichten. Diese Theorie erklärt auf vollkommene Art und Weise, warum der Apfel zu Boden fällt. Nicht aber, wie er vorher da hinaufgelangt ist. Darwins Theorie, in der die Evolution durch Wettkampf und Zufall vorangetrieben wird, ist ebenfalls eines. Natürlich ist die Evolution eine Tatsache und für Imagination und Intellekt gleichermaßen anregend. Die Theorie dahinter ist aber eine einseitige Fiktion. Sie beleuchtet die Rolle des Wettkampfs, verdunkelt aber die des Zusammenwirkens. Letzteres spielt aber eine ebenbürtige, wenn nicht gar wichtigere Rolle in der Gesamtheit der Natur. Beide Theorien sind deshalb so überzeugend, weil sie die Abläufe in der Natur adäquat beschreiben. Moment. Beide Theorien sind nicht deshalb so überzeugend, weil sie die Abläufe in der Natur adäquat beschreiben, sondern weil sie genau zum Wesen der Denkweise passen, durch welche sie erzeugt wurden. Das verschafft ihnen großen Einfluss und sorgt dafür, dass sie über die Sphäre der Wissenschaft hinausdringen. Newtons mechanisches Weltbild brachte den Motor der Gesellschaftstheorie auf Touren und gestaltete so die Realität. Darwins Theorie machte das Gleiche noch in viel größerem Maße. Noch eine Seite. Der Darwinismus ist für die Kultur der Gegenwart, was vorgefertigte Wachsböden für die kommerzialisierten Bienen sind. Und genau wie bei den Bienen beeinflusst das Paradigma hinter dem Darwinismus unseren kollektiven Selbstausdruck, wenn wir unsere sozialen Gegebenheiten an darwinsche Spezifikationen anpassen und unsere gemeinsame Zukunft lieber mit Hilfe kompetitiver Theorien angehen als mit einer mitfühlenden Praxis. Was nachteilig für die Menschen ist, wird zwangsläufig zerstörerisch für die Natur. Menschen können ihre Wünsche artikulieren, gegen Schmerzen protestieren, einen Missbrauch bekämpfen, aber die Natur hat keine andere Zunge als ihr Leiden. Sie spricht durch den Verlust von Erdkrume, das Verschwinden von Wäldern, die Erschöpfung von Fischfanggebieten. Sie schreit mit einem gestörten Klima und sterbenden Bienen. Durch den Bienenvolk-Kollaps demonstriert die Natur, wie ungeeignet das Konkurrenzparadigma ist. Der Bienenstock stellt für die Natur das Vorzeigestück in puncto Zusammenarbeit dar. Bienen unterstützen sich gegenseitig und zudem alles andere. Es ist ökologisch, dass die durch und durch kooperativen Bienen das erste Opfer des Konkurrenzparadigmas werden. Anders könnte es ja gar nicht sein. Die reduktionistische Wissenschaft erzeugt das Know-how für den Missbrauch, die Konkurrenz erzeugt eine ökonomische Realität, die uns zwingt, ihn bei der Natur zu betreiben. Indem wir uns in dieses Paradigma einkaufen, erklären wir sämtlichen Spezies den Krieg. Um selbst überleben zu können, müssen wir unterwerfen, ausbeuten und schlussendlich vernichten. In der Natur ist Konkurrenz immer Teil einer übergreifenden Zusammenarbeit. Unser einseitiger Glaube an eine Konkurrenz ist es aber, der hinter gestressten Kühen, beim Stehen abgestützten Schweinen, verlassenen Bienenstöcken, kranken Wäldern, abgetragener Erdkrume und einer an jeder Stelle kränkelnden Erde steht. Rahmen und Böden sind natürlich nicht allein für das Aussterben der Bienen verantwortlich, genauso wenig wie es nur unsere Paradigmen sind, die der Gesellschaft zusetzen. Denkweisen können nicht verhindert werden, bis zu einem gewissen Grad sind sie vielleicht sogar notwendig, genau wie möglicherweise auch die Bienenrahmen. Wir können nicht verhindern, dass wir Paradigmen haben, verhindert werden kann aber, dass die Paradigmen uns haben. Speziell dann, wenn sie nicht mehr von Nutzen sind. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, unser Denken ausschwärmen zu lassen. Danke.
Das ist ein Einblick, in dem Sie sehen können, wie eben Kornberger das angeht, weil, Entschuldigung, also die, wenn man gerade mit Imkern spricht und erlebt oder auch mit vielen Menschen spricht, dann erleben sie ja diese Ohnmacht auch. Also was können wir überhaupt tun? Wie gehen wir mit dem um? Das ist mit dieser Bedrohung, mit dieser Milbe, die ja wirklich ein sehr unangenehmes Tier ist, auch zum Anschauen. Das ist kommt ganz aus der Dunkelheit. Die Biene, die diese ganz starke Beziehung hat zum Licht, das hat sie ja eindeutig. Und dann stehen wir davor und sehen, wie dieser Sympathieträger Biene auch, das ist ja, ich sage das immer wieder, sehr erstaunlich, weil die Biene ja sehr schmerzhaft stechen kann auch. Und trotzdem ist es ein ganz großer Sympathieträger, dieses Tier, und wir erleben das und sind in einer gewissen Weise ja ohnmächtig. Und Kornberger geht ihm darüber hinaus, indem es ihm gelingt, anhand der Phänomene und anhand dessen, was er sieht, was er studiert, was er erlebt, wenn er auch die Tiere studiert, die Bienen jetzt in diesem Fall, dass er da wie Bilder sieht und eigentlich auch uns zeigen kann, jeder Mensch, jeder von uns kann etwas dazu beitragen, dass das ändert. Es liegt nämlich an uns allen. Und wenn wir nur jeder von uns ganz im ganz Kleinen etwas tut, und er geht dann weiter, indem er das eigentliche Bienenthema sehr ausweitet und anhand der Phänomene dieses sozialen Zusammenlebens der Biene zeigt, dass das auch Ideen oder Bilder sein können für die Gestaltung unseres sozialen Zusammenlebens, ohne dass er das einfach analog setzt. Also wir sollen jetzt keine Bienen werden und so weiter, sondern, aber es gibt zum Beispiel, ist es eine Tatsache, dass eine Biene alleine nicht überleben kann. Also Sie können eine Biene nehmen, eine Arbeiterbiene, und die einsperren, ihr Honig geben und waben und was weiß ich, und die wird sterben, weil sie eben das Gesamte braucht. Und diese ganzen 40.000 Lebewesen mit einer Königin, die haben eine Art, ich sage jetzt Bewusstsein voneinander. Und die Art, das wissen Sie ja sicher, all die Arbeiterbienen oder die Biene überhaupt macht in ihrem kurzen Leben ja ganz viele Phasen, viele Stationen durch. Und ohne dass er das jetzt einfach eins zu eins so mechanisch analog setzt, gibt es Qualitäten, von denen er uns zeigt im Buch dann, das können Sie dort nachlesen, wie das ideenmäßig einfließen kann in die Pädagogik zum Beispiel oder sogar ins gesellschaftliche Zusammenleben. Und in einem Kapitel, das heißt der globale Bienenstock, da zeigt er dann, wir haben jetzt nicht die Zeit, das zu lesen, aber da zeigt er dann wirklich, vielleicht den Anfang noch zum Schluss, dann, dass jeder von uns, imaginativst nennt er das, wenn wir ein Produkt kaufen, wirken wir über den ganzen Globus, indem wir nämlich im Gestell ganz praktisch einen Platz schaffen, jemand sieht, aha, das ist weg, das wurde gekauft, also bestelle ich das nach. Und dann wird das produziert, ja. Und jeder Kaufentscheid von uns, der nennt das die globale Registrierkasse, wirkt über die ganze Erde. Und wenn wir als Konsumentinnen und Konsumenten das wie imaginieren, also ein Bild davon haben, was bewirken wir und das machen wir, dann haben wir eine ungeheure Kraft und können den Bienen sehr viel zugute tun. Und zum Schluss, gerne noch, soweit es reicht, den Anfang dieses Kapitels, einfach, dass Sie da noch sehen, das ist so eine Kulmination des Ganzen.
Drei Minuten. Ich mache das kurz. Also der Stand, ich sage das noch, wenn Sie das Buch sich anschauen wollen, ich kann es sehr empfehlen.
Das hat hinten einen Büchertisch.
Ach, am Büchertisch, der ist da hinten. Okay, ah, gut. Der globale Bienenstock, angesichts des Völkerkollaps kann man sich ohnmächtig fühlen. Ökonomische Erfordernisse und überwältigende Paradigmen verbünden sich gegen das Überleben der Biene. Die politischen Maßnahmen sind außerstande, mit der Geschwindigkeit des Niedergangs Schritt zu halten. Meine einzige Hoffnung ist die Imagination, die in jedem von uns den globalen Ökonomen erweckt, den verdrängten, wagemutigen Denker, den jeder in sich birgt und nicht zuletzt den unentdeckten Politiker, der wir notgedrungen alle sind. In der Schweiz war ich vor kurzem vom Ausmaß an direkter Demokratie überrascht. Überall gibt es Wahllokale und jeder ist bereit, sich den öffentlichen Angelegenheiten zu widmen. Die Alpenländische Republik ist beispielhaft für die Herrschaft des Volkes. Über kleinere Probleme ebenso wie über größere Angelegenheiten entscheidet eine Bevölkerung, die ihre eigene Zukunft gestalten will. Gesetze werden von den Menschen für die Menschen gemacht. Vorschriften werden regional begrenzt, damit sie der jeweiligen Problematik entsprechen. Ich würde wahnsinnig gern ein Wahllokal sehen, in dem es um globale Belange wie etwa den Schutz unserer Umwelt oder die Errettung der Biene geht. Eine Möglichkeit, direkt an Entscheidungen teilzunehmen, die uns alle betreffen. Die Umweltkrise ist eine globale Angelegenheit, die globales Handeln erfordert. Waldzerstörung im einen Teil der Erde betrifft alle anderen und ein steigender Meeresspiegel macht sich an jeder Küste bemerkbar. Umweltverschmutzung ist nie rein regional und auch der Klimawandel ist allgegenwärtig. Wo die Probleme grenzüberschreitend sind, können unsere nationalen Strukturen wenig ausrichten. Eine weltweite Krise erfordert weltweite Ökodemokratie. Ein globales Wahllokal für die Belange unserer Planeten würde die Möglichkeit bieten, den Ökonomen, Politiker und Visionär in uns allen zu beteiligen. Heißt natürlich auch die Ökonomin, die Politikerin, die Visionärin. Die intellektuelle Denkweise mag das aus logistischen und politischen Gründen für unrealisierbar halten. Wir haben keine Infrastruktur, mit der die administrativen Anforderungen bewältigt werden können. Auch gibt es keine politische Instanz, durch die erzielte Ergebnisse umsetzbar wären. Aber was dem Intellekt utopisch vorkommen mag, ist für die Imagination ohne weiteres machbar. Für das imaginative Denken ist Ökodemokratie nicht unmöglich, sondern im Gegenteil längst eingeführt. Die globalen Wahllokale sind geöffnet. Die Infrastruktur ist vorhanden und so gut ausgestattet, dass Bürgerbeteiligungen auf jeder Ebene abgewickelt werden kann. Ich spreche hier von dem am weitesten verbreiteten, effektivsten, ausgeklügelsten und wirkungsvollsten aller Wahllokale, der Registrierkasse. Das ist das globale Wahllokal. Den Satz noch. Ein unübertroffenes Werkzeug, um die Verantwortung zu übernehmen und zugunsten oder zu Ungunsten dieses Planeten zu entscheiden. Und den einen Satz auch noch, wir haben es in der Hand, sagt Kornberger, in Anführungszeichen, was mit dem Boden passiert, was mit den Ozeanen passiert, mit der Luft. Wir legen unsere 10 Cent an Meinung auf die eine oder eben die andere Seite der globalen Waagschale. Danke.
Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.